NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Holger Senzel. Guten Abend nach einem bewegten Wochenende. Weltweit Hunderttausende auf den Straßen. Politaktivisten, Rentner, Großmütter, Hausfrauen vereint nicht in einem politischen Ziel, sondern im Gefühl, dass irgendetwas grundlegend nicht mehr stimmt in unserer Gesellschaft. Und SPD, Grüne und Union fordern parteiübergreifend eine Neuordnung der Kreditwirtschaft und üben scharfe Kritik an Josef Ackermann. Weitere Themen im Echo des Tages. Herausforderer für Sarkozy, sozialistische Vorwahlen in Frankreich. Denkmal für Martin Luther King, doch Amerikas Schwarzen geht es schlecht. Zweiter Versuch. Öl aus der Rena soll abgepumpt werden. Welternährungstag, vom Hunger in Afrika und Überraschungsbesuch. Bundespräsident Wulff in Afghanistan. Erst nachdem die Militärmaschine auf dem Kabuler Flughafen gelandet war, erfuhr die deutsche Öffentlichkeit von dieser Reise. Christian Wulff will den Afghanen Anerkennung zeigen für die bisher geleistete Aufbauleistung. Eigentlich wollte er schon vor 4 Wochen fliegen, musste dann aber aus Sicherheitsgründen absagen. Taliban waren ins Regierungsviertel eingedrungen. Normalität ist also noch ganz weit weg in Afghanistan. Mein Kollege Michael Götschenberg begleitet den Bundespräsidenten.
Der kleine Mirwais dürfte sich über den Besuch des Bundespräsidenten gefreut haben. Der 4-jährige Sohn des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai bekam ein Fahrrad mit Stützrädern geschenkt. Außerdem war der kleine Fahrradkorb am Lenker randvoll mit Schokolade. Der Bundespräsident hatte das Fahrrad aus Deutschland mitgebracht. Als Gastgeschenk. Auch zwischen den beiden Präsidenten stimmte die Chemie. Die gemeinsame Pressekonferenz war voll von Freundlichkeiten. Karzai betonte wortreich, dass Deutschland einer der besten Freunde Afghanistans sei und man sich immer auf die Unterstützung der Deutschen habe verlassen können. Zwar sind Politikerbesuche aus Deutschland in Afghanistan, weiß Gott, keine Seltenheit, Staatsbesuche von Bundespräsidenten dagegen schon. Wulffs Vorgänger Horst Köhler hatte zwar Afghanistan besucht, aber nur die deutschen Truppen im Norden des Landes. In Kabul bei Präsident Karzai war Köhler nicht gewesen. An den letzten offiziellen Staatsbesuch aus Deutschland kann sich in Kabul wohl kaum noch jemand erinnern. Das war 1967, als Bundespräsident Heinrich Lübke Afghanistan besuchte. Der Besuch jetzt soll mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch sein. Christian Wulff kommt mit einer politischen Botschaft, über die Karzai sich freuen konnte. Der Bundespräsident sicherte zu, dass das deutsche Engagement mit dem Abzug der internationalen Kampftruppen aus Afghanistan bis 2014 nicht beendet sein soll.
Wir wollen natürlich weiter mit Rat und Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stehen, der afghanischen Armee, der afghanischen Polizei zu helfen, die Sicherheit im eigenen Land souverän, eigenständig zu gewährleisten. Das heißt, wir stehen über 2014 hinaus an der Seite Afghanistans.
Ab 2014 sollen die afghanische Armee und Polizei selbst die Verantwortung für die Sicherheit im ganzen Land übernehmen. Ob das am Ende gelingt, ist noch offen. Präsident Karzai betonte aber:
At the end of the day, like every other nation.
Am Ende muss Afghanistan wie jedes andere Land seine Angelegenheiten selber regeln und selbst für die Sicherheit und die Unabhängigkeit des Landes sorgen.
Must provide for the sovereignty of the country.
Dass es um die Sicherheit des Landes schlecht bestellt ist, musste der Bundespräsident selbst vor 4 Wochen erfahren. Ursprünglich wollte Wulff Mitte September nach Kabul fliegen, doch die Reise musste in letzter Minute abgesagt werden, da die Taliban das Regierungsviertel unter Beschuss genommen hatten. Anfang Dezember wird der afghanische Präsident Karzai in Deutschland erwartet. Dann findet in Bonn wieder einmal eine internationale Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg statt. Die erste, die die Afghanen selbst leiten werden. Nach seinem Besuch im Präsidentenpalast flog der Bundespräsident mit einer Militärmaschine der Bundeswehr weiter nach Mazar-i-Sharif ins Hauptquartier der deutschen Truppen. Im Norden von Afghanistan sind insgesamt 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Wulff will den Abend nutzen, um mit ihnen sowie mit Polizeiausbildern und zivilen Aufbauhelfern aus Deutschland über ihre Erfahrungen zu sprechen.
Nur Dilettanten überfallen eine Bank. Richtige Ganoven gründen eine, sagte Bertolt Brecht einmal, und das trifft wohl die Stimmungslage der Zehntausenden, die gestern in 80 Städten auf der ganzen Welt auf die Straße gingen. Fast überall blieben die Proteste gegen die Macht der Banken friedlich, außer in Rom. Schaufenster zerbarsten, Autos brannten, Menschen wurden verletzt. Und zurück bleiben heute viele offene Fragen. Stefan Dröndle aus Rom.
Am Tag nach den schweren Ausschreitungen bei der Antibankendemo in Rom laufen die Aufräumarbeiten und viele versuchen zu verstehen, was da gestern schiefgelaufen ist. Eine Anwohnerin der Piazza San Giovanni, dem Platz bei der Lateranbasilika, auf dem sich Autonome und Polizei stundenlang Straßenschlachten geliefert hatten.
Il macello che è successo.
Das war echt grauenhaft. Diese armen Polizisten, die wurden echt geschunden, verprügelt und sie haben sie mit allem beworfen, was da war. Mit Pflastersteinen, mit Steinplatten, mit allem. Eine erste Schadensbilanz, jede Menge angezündete Autos, spontan errichtete Barrikaden aus gestohlenen Motorrollern und umgeworfenen Müllcontainern, eingeworfene Schaufenster und geplünderte Läden, eine zerstörte Tankstelle, eine beschädigte Kirche. Der zerstörungswütige Mob hat sogar einen Anbau des Verteidigungs. Ministeriums in Brand gesetzt. Roms Bürgermeister Gianni Alemanno. Nach einer ersten, vorsichtigen Schätzung beträgt der Schaden für die Stadt mindestens 1 Million Euro. Wenn man die Bilder der Zerstörungen sieht, dürfte aber klar sein, dass die Schäden sicherlich 3-4 Mal so hoch sind. Etwa 500 vermummte Chaoten hatten gestern Nachmittag die ansonsten absolut friedliche Demonstration von 200.000 Menschen gegen die Macht der Finanzmärkte gekapert und sich an die Spitze des Zuges gesetzt. Die Randale war beabsichtigt und gut geplant. Der sogenannte Black Block war nämlich schwer bewaffnet. Mit Baseballschlägern, Rauchbomben, Knallkörpern und Molotow-Cocktails. Und er nahm Rücksicht auf nichts. Die gewalttätigen Autonomen griffen sogar Kamerateams und Fotografen an. Man kann sich übrigens auch fragen, warum die italienische Polizei, sonst für ihr hartes Vorgehen bekannt, nicht in der Lage war, die Ausschreitungen zu verhindern. Insgesamt waren 2000 Polizisten und Carabinieri im Einsatz, die auch Wasserwerfer und Tränengas benutzten. Nur reichten die Polizeikräfte offenbar nicht aus. Eine Augenzeugin im italienischen Fernsehen. Ich würde gerne wissen, warum man in einem Fall, in dem lange bekannt war, dass Autonome auftauchen, dass es also zu Ausschreitungen kommen kann, warum da die Polizei nicht vorher da war. Warum waren auf der Piazza San Giovanni nicht genügend Polizisten? Ein Mannschaftswagen der Carabinieri brannte mehr als eine halbe Stunde lang. Da war nicht einer, der mit einem Feuerlöscher eingegriffen hätte. Wenn so etwas in der Richtung um 3 Uhr mittags passiert und um 6, 6:30 wird dann ein Polizeiauto abgefackelt, da kann die Feuerwehr doch nicht erst eine halbe Stunde später auftauchen. Da hat sich jemand nicht ausreichend gekümmert. Der eigentliche Demonstrationszug wurde deshalb zunächst umgeleitet und dann aufgelöst. Die Schlusskundgebung fiel aus. Viele Demonstranten hatten übrigens vergeblich versucht, die Gewalttäter abzudrängen. Und das sagte der politisch zuständige Italiens Innenminister Roberto Maroni. Was gestern in Rom passiert ist, ist unerhört schwerwiegend und muss von allen ohne Zögern verurteilt werden. Ich bedanke mich noch einmal bei den Ordnungskräften, beim Präfekten und beim Polizeipräsidenten, weil es nur wegen eines ausgewogenen Vorgehens keine Toten gegeben hat. Das Risiko war nämlich sehr konkret. Ebenfalls sehr konkret sind die Vorwürfe von Antonio Di Pietro, einem Ex-Staatsanwalt, dem aktuellen Chef der Wertepartei IDV. Er sagte, man müsse herausfinden, ob man die Chaoten nicht einfach gewähren ließ. Konkret gesagt äußert Di Pietro damit den Verdacht, dass die Regierung die Krawalle in Kauf nahm, erstmal wegschaute, um dann hinterher die linke Opposition beschuldigen zu können, für Schäden und Aufstachelung politisch verantwortlich zu sein. Ganz unwahrscheinlich ist so etwas nicht. Schließlich hat Innenminister Maroni auch den Flüchtlingsnotstand auf Lampedusa im Frühjahr durch Nichtstun künstlich verursacht. Auch Oppositionsführer Bersani stellte die Frage, wie zugelassen werden konnte, dass eine Verbrecherbande über Stunden das Zentrum von Rom plündert. Ähnliche Fragen werden auch in den Leserforen der italienischen Zeitungen laut. Hier äußern einige Kommentatoren sogar den Verdacht, die Randalierer seien bestellt und möglicherweise bezahlt worden. Von den bisher 12 Verhafteten stammen die meisten aus Süditalien. Bei den Ausschreitungen wurden insgesamt zwischen 70 und 100 Personen verletzt, 3 von ihnen schwer. Bei 30 der Verletzten handelt es sich um Polizeibeamte. Einer von ihnen erlitt einen Herzinfarkt.
Während auf den Straßen gegen die Macht der Banken protestiert wurde, versuchte die Politik, sie zu retten. Ein Signal der Beruhigung wollten die Finanzminister der 20 größten Wirtschaftsnationen an die Finanzmärkte senden. Demonstrative Zuversicht vor allem die Europäer ausstrahlen, dass der EU-Gipfel am kommenden Sonntag eine Lösung für die Schuldenkrise findet. Aber war das Signal aus Paris deutlich genug? Dazu der Kommentar im Echo des Tages von Wolfgang Landmesser.
Die G20 haben den Europäern die Leviten gelesen und das zu Recht. Die schlechten Nachrichten aus der Eurozone reißen nicht ab. Und aus der Warte von Peking, Neu-Delhi oder Brasilia ist schwer zu verstehen, warum immer neue Gipfel in Brüssel, immer neue Krisentreffen in Paris oder Berlin nicht reichen, um der Lage Herr zu werden. Der Druck der internationalen Partner kann nicht schaden, damit Europa seine akuten Probleme wirklich angeht. Das ist in der aktuellen Situation ohne Zweifel der wackelnde europäische Bankensektor. Mit ihrem Bankenstresstest vom Sommer wollte die EU das Problem eigentlich abräumen. Die im Test durchgefallenen Kreditinstitute und die jeweiligen Staaten wurden verdonnert, für frisches Kapital zu sorgen. Aber jetzt scheint der Druck auf den Staatsanleihemärkten den gesamten europäischen Bankensektor zu erfassen. Bei einem Szenario einer Griechenland-Pleite und einem anschließenden Kurssturz auch bei italienischen oder griechischen Papieren sehen viele schon die Pleitegeier kreisen, nicht nur über einzelnen Finanzhäusern. Es gibt also keine andere Wahl, als die Banken mit frischem Kapital zu versorgen. Wenn sie das nicht wollen, zur Not auch mit Zwang. Deshalb ist es richtig, dass Deutschland und Frankreich bei der sogenannten Rekapitalisierung Gas geben und auch den entsprechenden Druck aufbauen. In Brandbriefen an den Bundesfinanzminister warnen jetzt Bankenvertreter, die Pläne zur Rekapitalisierung würden alles nur noch schlimmer machen. Wieder einmal versuchen die Banker, alles abzubügeln. Das Problem in der Schuldenkrise sei nicht die Finanzwirtschaft, das Problem seien die hohen Staatsschulden in Griechenland, Spanien oder Italien. Dass bei diesen und anderen Euro-Ländern die Schulden völlig aus dem Ruder gelaufen sind, haben die Banken aber maßgeblich mitverursacht. Nach der Lehman-Pleite vor 3 Jahren mussten die Staaten hunderte Milliarden in den Finanzsektor schieben, weil sich auch die europäischen Banken mit hochriskanten Geschäften verzockt hatten. Es ist kein schönes Gefühl, dass nun noch einmal die Steuerzahler einspringen müssen, weil die Banken ihren Laden immer noch nicht in Ordnung gebracht haben. Natürlich wollen sie mit allen Mitteln verhindern, dass die Länder bestimmen, ob und wie viel Dividenden sie an ihre Aktionäre ausschütten oder wie hoch der Bonus für ihre Mitarbeiter ausfällt. Aber wenn die Banken wackeln und ihnen die Staaten erneut Kapitalspritzen verabreichen müssen, dann muss es auch Druckmittel geben. Kurz gefasst, der Finanzsektor wird seiner Verantwortung für die Gesamtwirtschaft in der Krise nicht gerecht. Und die Lage ist so ernst, dass die Politik auf die Klagen der Branche keine Rücksicht nehmen kann. Andererseits muss eine umfassende Analyse auf den Tisch. Denn natürlich waren nicht alle Banken gleich unverantwortlich. Nicht alle sind beim Eigenkapital schwach aufgestellt. Nicht alle würden umkippen, wenn Griechenland als Schuldner ausfällt. Ein entschlossener, aber ausgewogener Plan muss beim EU-Gipfel am kommenden Wochenende auf den Tisch, wie in der Abschlusserklärung der G20-Finanzminister gefordert. Dann wäre die Krise zwar noch lange nicht überwunden, aber das Fundament gelegt, um das Schlimmste zu vermeiden, eine finanzielle Kernschmelze in der Eurozone.
Wolfgang Landmesser kommentiert im Echo des Tages. Misswirtschaft, Filz, chaotische Strukturen, miserable Organisation. Griechenland ist in einem desolaten Zustand. Sehr viel schlimmer noch als angenommen. Die Regierung Papandreou zeigt guten Willen mit einem eisernen Sparprogramm. Aber reicht das? Und werden die Menschen im Lande am Ende all die Grausamkeiten tragen wollen und können, die notwendig sind? Nach Rettung um jeden Preis wird nun immer öfter die Frage gestellt, ob Griechenland überhaupt zu retten ist. Oder ob ein Schuldenschnitt nicht die bessere Lösung wäre. Wie reagieren die Griechen auf den neuen Ton in Europa? Oliver Neuroth hat sich umgehört in Athen.
Schuldenschnitt heißt auf Griechisch Kudema. Und dieses Wort steht auch immer wieder groß auf den Titelblättern der Tageszeitungen. In Überschriften heißt es: im Ausland Unklarheit über einen möglichen weiteren Schuldenschnitt, im Inland Chaos. Gemeint sind Demonstrationen und die Streiks der Staatsbediensteten. Auf dem Syndagma-Platz im Zentrum von Athen steht der 70-jährige Konstantinos und diskutiert mit Freunden über das, was deutsche und europäische Politiker laut aussprechen. Ein Schuldenschnitt, der deutlich über 21% liegt, also der Marke, die im zweiten Griechenland-Hilfspaket vereinbart wurde. Es sollte zu einem höheren Schuldenschnitt kommen, aber nicht mehr als 50%. Bis 30% wäre okay, damit wir noch Herr der Lage sind. Zahlen und Fakten rund um das Thema sitzen bei Konstantinos. Er gibt zu, dass er sein Wissen hauptsächlich aus dem griechischen Fernsehen hat, wo Finanzexperten fast jeden Abend über einen höheren Schuldenschnitt sprechen. Und darüber, dass kaum ein Weg daran vorbeiführt. Selber schuld. Unser Land hat nicht aufgepasst. Unser Vize-Regierungschef hatte recht, als er sagte, wir haben uns das Geld zusammengestohlen. Auch Papandreou hatte recht, als er sagte, dass unser Staat korrupt ist. Wir haben gestohlen und sind korrupt. Du siehst ja, was dann passiert. Die wirtschaftliche Situation Griechenlands ist überall ein Thema. Die meisten Athener kennen zwar das Wort Kudema, also Schuldenschnitt, wissen aber nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Sie haben in den vergangenen Monaten schon zu viel über mögliche Rettungsmaßnahmen gehört. Bisher kam ja nie was dabei raus, sagt eine junge Frau. Viele Griechen glauben, dass unser Land eine Marionette Europas und der USA ist. Krisen gibt es auch in Amerika und im übrigen Europa. Portugal und andere Länder sind auch betroffen. Ich weiß auch nicht, was da für ein Spielchen gespielt wird, Schuldenschnitt und so. Diese Meinung herrscht auch unter meinen Freunden und Kollegen. Sie glauben, dass wir eine Art Experiment sind. Ähnlich sieht das ein junger Grieche, der gerade einen Kaffee auf dem Syntagma-Platz trinkt. Auch er spricht mit Freunden über das Thema Schuldenschnitt, zählt aber vor allem darauf, dass die Staaten der EU zusammenhalten. Die Europäische Union ist doch eine Gruppe von Ländern. Warum soll es dem einen Land gut gehen und das andere Land verhungern? Wir sind doch eine Union, also wie Freunde, die zusammen Fußball spielen. Warum sollen 5 Spieler gut essen dürfen und die anderen Hunger leiden? Die griechische Regierung sagt offiziell nichts zu einem möglichen höher angesetzten Schuldenschnitt. Denn genau den hatte sie in den vergangenen Monaten immer wieder versucht zu verhindern, weil er als Anfang einer Staatspleite galt. Weder Ministerpräsident Papandreou noch die EU haben es bisher geschafft, die griechische Bevölkerung von ihren Sparprogrammen zu überzeugen. Deshalb wird auch die neue Woche in Griechenland mit weiteren Protesten anfangen. Unter anderem betroffen sind wieder einmal öffentliche Verkehrsmittel, der Flugverkehr und die Fähren auf die griechischen Inseln.
Stellen Sie sich vor, die SPD würde darüber abstimmen lassen, wer Kanzlerkandidat werden soll. Und zwar nicht nur die Parteimitglieder, sondern alle Deutschen. Frankreichs Sozialisten tun momentan genau das. Ursprünglich galt ja mal Dominique Strauss-Kahn als großer Hoffnungsträger, aber wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Jetzt sind noch 2 Kandidaten übrig, von denen einer, beziehungsweise ein Nee, im kommenden Jahr Präsident Sarkozy herausfordern wird. Mit recht guten Chancen, denn die Franzosen haben den Amtsinhaber ziemlich über. Aus Paris, Johannes Ducho.
Am Mittag hatten fast 900.000 Franzosen ihre Stimme abgegeben. 90.000 mehr als vergangenes Wochenende um dieselbe Zeit. Am Ende werden es also voraussichtlich noch mehr sein als die 2,7 Millionen Wähler der ersten Runde. François Hollande hat heute zumindest rechnerisch die besseren Chancen. Alle 4 unterlegenen Kandidaten haben sich im Laufe der Woche für ihn ausgesprochen. Er sei der Kandidat der Einheit, wiederholte Hollande auch heute Morgen, als er in seinem Heimatort Tulle in Südwestfrankreich wählen gegangen ist. Wenn ich heute gewählt werde, dann werde ich diese Arbeit fortsetzen, die Leute um mich herum zu sammeln. Wir brauchen geeinte Sozialisten, eine geeinte Linke und dann die Franzosen, geeint durch eine gemeinsame Hoffnung. Die Hoffnung, in einem halben Jahr Nicolas Sarkozy als Staatspräsident abzuwählen. Seine Gegenkandidatin heute ist Martine Aubry. Sie hat sich in den vergangenen Wochen politisch als die linkere, die standfestere und die erfahrenere Politikerin gegeben und Hollande auf diesem Sektor massiv angegriffen. Er wolle die Atomenergie in Frankreich nicht abschaffen, seine Pläne seien unrealistischer und vor allem Hollande verkörpere eine weiche Linke. Es ist ein guter Sonntag für die Demokratie und für Frankreich. Ich appelliere an alle Franzosen, mit ihrer politischen Überzeugung zu wählen und mit ihrem Herzen, damit es sich wirklich ändert. Immerhin geht es um die nächsten 5 Jahre ihres Lebens. Das ist wesentlich. Und mit mir werden sie schöner und gerechter. Aubrys Argument, warum sollten die Wähler für Hollande wählen, bloß weil er in den Meinungsumfragen besser abschneidet. Bei dieser Vorwahl gehe es um die inhaltliche Ausrichtung der nächsten Legislaturperiode. Mit diesen Argumenten hofft Aubry, die Wähler des Drittplatzierten vom vergangenen Wochenende zu überzeugen. 17% der Wähler hatten sich für den Globalisierungsgegner Arnaud Montebourg ausgesprochen. Montebourg warb vor der zweiten Runde dafür, François Hollande zu einem überragenden Sieg zu verhelfen. Doch diese Sozialistin aus Marseille wollte nicht auch noch bei solchen Vorwahlen Kompromisse eingehen. Wenn man wählen geht, wählt man taktisch. Bei diesen Vorwahlen hatten wir die Gelegenheit, genau zu sagen, was wir denken. Ich wusste ganz genau, dass Montebourg nicht in die zweite Runde kommen würde. Aber ich wollte klarmachen, all das, was er gesagt hat, fühle ich genauso. Ab morgen dreht sich bei den Sozialisten dann alles um den Wahlkampf gegen die Konservativen. Diese Wählerin sagt nur, das Schwierigste kommt noch. Sowohl Aubry als auch Hollande haben mehrfach versprochen, dass sie den anderen, sollte er heute gewinnen, vorbehaltlos unterstützen.
Dass ein modernes Containerschiff einen allen Seekarten verzeichnetes Riff rammt, ist eine eher beunruhigende Nachricht, weil sich natürlich sofort die Frage nach der Sicherheit der Schifffahrt überhaupt stellt. Gott sei Dank war die Irena kein Tanker, aber auch die 1400 Tonnen Schweröl aus ihren Brennstofftanks können eine Umweltkatastrophe auslösen. Das Abpumpen des Öls ist allerdings eine gefährliche Sache und dass der Frachter noch nicht auseinandergebrochen ist, für alle Experten ein Wunder. Udo Schmidt berichtet.
Die See vor der neuseeländischen Hafenstadt Tauranga ist ruhig. Gute Wetterbedingungen zumindest für den erneuten Versuch, rund 1000 Tonnen Schweröl aus den Tanks des 240 Meter langen Containerfrachters zu pumpen. Die Rena liegt mit dem Bug auf einem Riff. Ein breiter Riss zieht sich durch den gesamten Rumpf. Gestern hatten Taucher, die den Havaristen begutachtet hatten, die Abpumpaktion gestoppt. Für die 6 Spezialisten wäre es zu gefährlich gewesen, in den Maschinenraum der Rena hinabzusteigen. 4 Plattformen sind inzwischen außen am Schiffsrumpf angebracht. Auf ihnen sollen später die Pumpen installiert werden, mit denen das Öl in einen bereitliegenden Tanker geleitet werden soll. Erst aber müssen die Tanks der Rena angebohrt werden. Dazu müssen die Rettungskräfte in den stockdunklen Maschinenraum des Frachters, der mehr als 20% Schlagseite hat, hinabsteigen. Währenddessen versuchen weiterhin mehr als 1000 Freiwillige, rund 60 Kilometer Strand rund um Tauranga zu reinigen. Erste Abschnitte wurden inzwischen wieder freigegeben.
I had a dream. Ich hatte einen Traum. So beginnt die berühmteste Rede des ermordeten Martin Luther King. Den Traum vom friedlichen Miteinander der Rassen, von gleichen Chancen für Schwarze und Weiße. Der erste schwarze Präsident der USA weiht heute in Washington ein Denkmal für Dr. King ein. Das erste Monument für einen Afroamerikaner und das erste für einen Nicht-Präsidenten an der berühmten Mall der nationalen Ehrenmeile am Weißen Haus. Unser Mann in Washington, Ralf Siener, war dabei.
Die Vision von Martin Luther King, dass Amerika seine Rassenschranken überwindet, bleibt Teil unserer kollektiven Vergangenheit und Zukunft, sagt der junge Afroamerikaner Nate Taylor, der sich und seine Kinder mit Gelegenheitsjobs durchbringt. Die Wirtschaftskrise trifft Amerika Schwarze besonders hart. Knapp ein Drittel von ihnen leben mittlerweile unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Aus dem Berg der Verzweiflung, ein Stein der Hoffnung, steht in den riesigen Granitblock gemeißelt, aus dem Martin Luther King wie ein Prophet herauszutreten scheint.
Great dreams can come true.
Große Träume können wahr werden, sagt Martin Luther Kings Schwester Christine vor den Zehntausenden, die zum Denkmal ihres Bruders gekommen sind. Und Amerika sei das Land dafür, Träume wahr werden zu lassen.
And America is a place where you can make it happen.
Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Martin Luther King nur ein paar Schritte entfernt die Vision eines geeinten Amerikas formulierte, das seine Rassenschranken überwindet. Kings Traum ist heute bei der Einweihung dieses Denkmals in kleinen Ansätzen wahr geworden, sagt Bürgerrechtlerin Mary Jones, die Martin Luther King 1963 bei seiner berühmten »Ich habe einen Traumrede« in Washington erlebt hat.
When you have many, many people, different people, different tongues, different colors.
Gucken Sie sich um, alle Hautfarben, Ethnien und Sprachen Amerikas sind hier zu Füßen der Martin Luther King Skulptur auf Washington's Mall vertreten. Das ist der Himmel für mich, sagt Mary Jones.
That's heaven.
Und dann tritt Amerikas erster schwarzer Präsident vor das Rednerpult.
Thank you very much.
Das Erdbeben in Washington und der Hurricane Irene hätten die Eröffnung des Martin Luther King Denkmals zwar verzögern können.
An earthquake and a hurricane may have delayed this day.
Aber nichts könne diesen Tag der Erinnerung an Martin Luther King stoppen. Das Denkmal dieses schwarzen Bürgerrechtlers erinnere an das, was Amerika gemeinsam erkämpft habe, sagt Obama.
This is a monument to your collective achievement.
Ralf Siener berichtete aus Washington. Wie glücklich kann sich doch eine Gesellschaft im Grunde schätzen, deren Problem das Übergewicht und damit der Überfluss ist. Wer von uns im reichen Westen weiß schon, was wirklicher Hunger ist, der die Organe zerfrisst und den Körper zerstört. Alle 3,5 Sekunden stirbt in den weniger glücklichen Regionen dieser Welt ein Mensch an den Folgen des Hungers. Daran erinnert der heutige Welternährungstag. Antje Diekans hat eine somalische Familie im Flüchtlingslager Dadaab begleitet.
Ambiyo Mohammed tauscht sich vor ihrem Zelt im Lager Dadaab mit anderen Flüchtlingen aus. Die Themen sind immer die gleichen. Reicht die Essenszuteilung noch? Und hat irgendjemand etwas von den Familienangehörigen gehört, die noch in Somalia sind? 3 Monate ist Ambiyo jetzt schon mit ihren 4 Kindern in dem Camp und seitdem hat sie kaum Kontakt zu ihrem Mann. Er ist in Somalia geblieben, um das letzte bisschen Hab und Gut der Familie zu bewachen. Die Dürre in unserer Region war fürchterlich, sagt Ambiyo. Ich kann mich kaum noch erinnern, wann es zuletzt geregnet hat. Erst ist das Vieh gestorben und dann immer mehr Menschen. Die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika hält jetzt schon Monate an und eine Verbesserung der Lage ist nicht abzusehen, vor allem im Süden Somalias. Die Region wird von der radikal-islamischen Al-Shabaab weitgehend abgeriegelt. Hilfslieferungen erreichen die Bevölkerung darum nicht. Es bleibt nur die Flucht. Die Menschen, die hier ankommen, sind in einem wirklich schlechten Zustand, vor allem die Kinder, sagt Enok Ocala vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Schon zuvor haben wir viele stark unterernährte Kinder gesehen, aber jetzt geht es den Neuankömmlingen noch schlechter. Zeitweise strömten jeden Tag bis zu 2000 Menschen nach Dadaab. Inzwischen sind es deutlich weniger. Doch wer jetzt kommt, hat meist schon Monate gehungert. Das Flüchtlingshilfswerk baute neue Zelte auf, damit die Menschen nicht im Freien kampieren müssen.
Salam alaikum. Hallo im Veranstalt.
Auch Ambiyo Mohammed und ihre Kinder haben dort jetzt Unterschlupf gefunden. Davor hatten sie in Dadaab nichts weiter als eine Plane zum Schutz gegen die Sonne und den Wind. Das Essen bereitet Ambiyo im Freien auf einem kleinen Kocher zu. Wir bekommen Mais, Reis und andere Grundnahrungsmittel, sagt sie. Ich kann mich über die Versorgung nicht beklagen. Die Familie glaubt nicht, dass sie irgendwann nach Somalia zurückgehen kann. Selbst wenn der Hunger dort vorbei sein sollte, bleibt noch der Krieg, der schon mehr als 20 Jahre anhält. Die größte Hoffnung von Ambiyo und ihren vier Kindern ist, dass auch der Vater nachkommt. Die letzten Nachrichten aus Somalia lauteten, er mache sich bald auf den Weg nach Dadaab.
Ein Bericht von Antje Diekans und um 7:04 der Sport im Echo des Tages. Julia Metzner jetzt im Studio. Was waren die Höhepunkte?
Na, der Höhepunkt aus Sicht der Fußballfans, zumindest der Norddeutschen, war bislang am heutigen Tag der Sieg des Hamburger SV, des Tabellenschlusslichts beim 15. SC Freiburg. Der HSV gewann dort nämlich mit 2:1. Jens-Jörgi Rieck berichtet.
Übergangscoach Frank Arnesen bringt den HSV wieder in die Spur. Das 2:1, der Auswärtserfolg an der Dreisam, war am Ende aber überaus glücklich. Trotz eines frühen Tores in der 13. Minute durch den Südkoreaner Son, zugleich der Halbzeitstand im ausverkauften Freiburger Stadion, mussten die Hamburger nur noch das 1:1 durch Cissé mit seinem 7. Saisontor hinnehmen. Ivo Iličević, der eingewechselte Kroate, traf in der 73. zur erneuten Führung für die Gäste. Und die Mannschaft von Markus Sorg scheiterte dagegen gleich reihenweise. Vergab unter anderem 10 Minuten vor dem Spielende einen Elfmeter, den Cissé rechts oben am Tor vorbeijagte. Mit dem überhaupt erst 2. Sieg der Saison ist der HSV nun punktgleich mit Augsburg und Freiburg am Tabellenende.
Ja, und das soll sich natürlich ändern. Morgen kommt der neue Trainer Thorsten Fink nach Hamburg und wir schauen aufs zweite Sonntagsspiel dieses Tages. Da spielt der erste FC Köln gegen Hannover 96 und eine gute Viertelstunde sind noch zu spielen. Köln führt mit 1:0. Torschütze war in der 24. Minute Lukas Podolski. In der zweiten Liga hat Tabellenschlusslicht Aachen am 11. Spieltag in Dresden 1:1 gespielt. Tabellenführer Greuther Fürth gewann gegen Erzgebirge Aue mit 2:0 und Cottbus siegte beim FSV Frankfurt mit 1:0. Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Südkorea seinen 10. Saisonsieg geholt vor Lewis Hamilton und Teamkollege Mark Webber. Damit hat Vettel nach dem Fahrer-WM-Titel auch mit seinem Red Bull-Team die Konstrukteurs-WM-Wertung gewonnen.
Ich bin wirklich ganz aus dem Häuschen überglücklich, weil ich habe mir schon gedacht, dass wir eine richtig gute Chance haben. Dass das Rennen dann aber so gut wird, ich glaube, das hätte keiner bei uns gedacht. Vor allem, weil das Wochenende nicht so gut begonnen hat. Ich möchte dem ganzen Team danken und sende ganz, ganz viele Grüße in die Heimat und freue mich, jetzt wieder nach Hause zu kommen.
Und daheim in Heppenheim gibt es nächsten Samstag einen Empfang für den neuen und alten Weltmeister. Timo Boll ist und bleibt das Nonplusultra im europäischen Tischtennis. In Danzig sicherte sich Boll bei den Europameisterschaften im rein deutschen Finale gegen Patrick Baum seinen insgesamt 5. Einzel-EM-Titel. Und auch mit inzwischen 30 Jahren macht ihm das Siegen noch so richtig Spaß.
Das macht ja auch irgendwo den Kitzel am Leistungssport aus, ja, sich wirklich immer wieder zu Top-Leistungen zu treiben, sich zu quälen und wenn es dann gut ausgeht, ist es einfach ein schönes Gefühl, selbst wenn es das 100. Mal ist.
Und auch bei den Damen gab es eine Medaille für Deutschland. Irene Ivancan gewann Silber. Eine Medaille verpasst hat Fabian Hambüchen bei den Turnweltmeisterschaften. In Tokio wurde er am Reck Vierter. In der Handball-Champions League hat der deutsche Meister HSV Hamburg auch sein 3. Gruppenspiel gewonnen, besiegte Skopje mit 32:25 und in der deutschen Eishockey-Liga gewann Ingolstadt das Spitzenspiel in Hamburg mit 2:1. Hannover gewann im Penalty-Schießen mit 4:3 gegen München. Und außerdem unterlag Krefeld-Berlin mit 0:2. Düsseldorf besiegte Wolfsburg mit 5:3.
Julia Metzner mit dem Sport. Danke sehr. Und das war's auch im Echo des Tages. Sie können die Sendung als Podcast herunterladen, falls Sie sie verpasst haben, unter ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.